Sie haben es vielleicht schon bemerkt, je mehr wir uns dem Text nähern, desto komplizierter wird die ganze Angelegenheit. Ne? Zuerst so große Überblicke gegeben, jetzt aber wenn wir dann am Text sind, dann wird es schon recht komplex. Und falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, werden Sie es wahrscheinlich diesmal merken, wenn wir dann zur metaphysischen Deduktion der Kategorien kommen und zur transzendentalen Deduktion. Das ist dann schon ziemlich massiv, auch terminologisch. Gut, letztes Mal habe ich versucht zu erläutern, warum es bei Kant zwei Anschauungsformen gibt und nicht nur eine, weil wir schließlich von außen affiziert werden müssen und damit scheint es sich zu haben. Ne? Für Kant gibt es aber nicht nur den äußeren Sinn, ne, dass wir also eine Passivität in unserem Bewusstsein haben, die eben aufnehmen kann, was von außen kommt. Ne? Das wäre dann der Raum als äußerer Sinn, sondern es gibt auch einen inneren Sinn, obwohl das Ich selber, dieses denkende Ich, kein Inhalt ist, der sich sinnlich auffassen lässt. Das scheint etwas seltsam zu sein, dass es auch einen inneren Sinn gibt. Die Erklärung liegt darin, dass Kant meint, die unverbundene Vielheit des von außen Gegebenen wird ja nur dadurch bewusst, dass das Bewusstsein selber dieses Äußere in die eigene Einheit aufnimmt. Sodass also, wenn uns das Äußere bewusst ist, an diesem Äußeren nie nur der Inhalt des von außen Gegebenen vorhanden ist, sondern immer auch schon das Bewusstsein, dass diese Inhalte in sich aufeinander bezogen hat. Also die Tätigkeit des Bewusstseins, eine Synthese herzustellen zwischen diesen vielen verstreuten einzelnen Daten. Und daher ist das Bewusstsein jetzt in Bezug auf das Äußere, also nicht, weil es sich auf sich selbst direkt bezieht, ne? Nicht, dass das Denken sich intellektuell anschauen würde, sondern die Sinnlichkeit des denkenden Ich bezogen auf das Äußere findet an dem Äußeren zugleich das Innere vor, ne? Nämlich die Tätigkeit des Bewusstseins selber. Das Bewusstsein findet sich an den äußeren Inhalten selbst vor, weil ja die äußeren Inhalte auch, indem sie bewusst sind, Vorstellungen in uns sind, ne? Also muss natürlich an dem Gegebenen auch das Bewusstsein selber auftreten. Also in dieser Weise wird das Bewusstsein in seiner Rezeptivität von sich selber affiziert, von seiner eigenen Tätigkeit, die sie an diesem Äußeren ausgeübt hat. Oder ich habe Ihnen die Stelle dann zitiert, die Zeit ist demnach, Zitat, die Art, wie das Gemüt durch eigene Tätigkeit, nämlich dieses Setzen seiner Vorstellung, mithin durch sich selbst affiziert wird. Das ist ein innerer Sinn seiner Form nach. Also die Zeit ist die Form, wie wir das Innere an den äußeren Inhalten erfassen können. Und das ist die Art, wie das Denkende sich zuerst einmal selbstbewusst wird, in der Form der Zeit. Er schaut sich es an, zeitlich. Man könnte auch sagen, es ist ohnehin klar, wenn wir einen Raum erfassen wollen im Bewusstsein, dann müssen wir ihn zusammensetzen. Kant bringt immer wieder das Beispiel, wenn wir eine Linie denken, dann müssen wir sie in Gedanken ziehen. Dann müssen wir dieses Ganze durchlaufen. Und das werden wir dann noch bei der transzendentalen Deduktion in A kennenlernen. Und die Zeit ist dann insofern das Umfassendere der beiden Anschauungsformen, als sie ja für Inneres und Äußeres gilt. Also auch das Äußere ist immer in der Zeit, aber das Innere, die Vorstellungen sind nicht im Raum, sondern die sind nur in der Zeit. Die Zeit umfasst also beide Anschauungsbereiche. Und ich habe Sie auch noch darauf hingewiesen, dass Kant Raum und Zeit ihrer inhaltlichen Bestimmung nach nicht ableitet von irgendwoher, sondern dass er sie einfach aus der Erfahrung heraus analysiert. Was er ableitet, ist nur, dass wir überhaupt einen inneren und einen äußeren Sinn haben müssen. Ne? Weil ihm das Bewusstsein affiziert werden muss von außen und diesen Stoff dann in sich aufnehmen muss. Ne? Also, dass wir inneren und äußeren Sinn haben, ist klar. Was es ist, stellt sich heraus, wenn wir jetzt an die Erfahrung herangehen und alles weglassen, was nicht zur Sinnlichkeit, zur reinen Sinnlichkeit dazugehört. Ne? Da müssen wir mal alle Verstandesbegriffe weglassen und da müssen wir natürlich auch das Material der Anschauung weglassen. Das sind die Empfindungen. Und dann bleiben die zwei reinen Formen, Raum und Zeit, übrig. Und diese Formen sind eben reine Möglichkeiten. Die sind in sich nicht bestimmt. Die haben weder in sich Grenzen, kleinste Teile oder sowas, noch haben sie irgendwo nach außen die Grenzen. Sind unendlich formbar. Unendliche Relationen. Und in ihnen tritt eben dann die Einheit des Bewusstseins als synthetisch, aber doch ursprünglich auf. B136 Anmerkung. Ursprünglich meint eben noch nicht reflektiert durch den Verstand, sondern ursprünglich bloß aufgenommen in der Eingliederung. Dass die erste Aufnahme des Sinnlichen in die Einheit des Bewusstseins bedeutet, dass dieses Sinnliche einmal anschaulich zusammengefasst wird. Wie es dann später heißt, in eine figürliche Synthesis der Einbildungskraft. Also das heißt anschaulich vorliegt, aber noch nicht reflexiv. Erst wenn solche Inhalte vorliegen, dann kann der Verstand auch darüber reflektieren. Aber zuerst muss die Einbildungskraft dann solche Inhalte schaffen. Also diese da haben wir unterschieden zwischen der Anschauungsform, die Raum und Zeit, die bloß das Mannigfaltige als solches kennzeichnen soll, das Außereinander im Raum und in der Zeit. Das ist die Anschauungsform, die Form der Passivität des Bewusstseins, wo also noch keine Verbindung zwischen den einzelnen Inhalten ist, weil wir ja bloße Passivität haben. Die Aktivität stellt dann erst die Verbindungen her. Und andererseits, wenn einmal dieses Anschauliche oder dieses Material von außen aufgenommen ist, dann kommen wir zu einer formalen Anschauung. Also etwas, was formal angeschaut werden kann, nämlich Raum und Zeit als Gegenstand vorgestellt. In ihrer Gesamtheit vorgestellt. Da habe ich Ihnen zitiert B160F die Anmerkung. Eben, dass die Anschauungsform bloß Mannigfaltiges enthält, während Raum und Zeit als Gegenstand angeschaut, dann eine Zusammenfassung dieses Mannigfaltigen schon in sich haben. Also es wird schon eine Einheit, ist schon etwas, der Raum, die Zeit, ein Ganzes, ist schon zusammengefasst. Und dass diese Zusammenfassung eben ein Produkt der Einbildungskraft ist. Also weder eine reflexive Zusammenfassung durch Begriffe, noch ist es bloß aus der Sinnlichkeit, aus der Passivität selbst gegeben. Sondern die Einbildungskraft. Oder eben erste Beziehung des Verstandes, der Einheit, die ich denke, auf das sinnlich gegebene Material, dass es überhaupt bewusst wird. Und dann werden Anschauung, die Anschauungsformen eben, aber jetzt, sie sind Anschauungsformen, aber sie werden auch als solche begriffen. Darf man nicht übersehen, dass Kant von Raum und Zeit auch als von Begriffen spricht. Weil wir reflektieren in der transzendentalen Philosophie natürlich auf diese Bedingung der Erfahrung. Wir begreifen sie in unserem Denken. Aber wir begreifen, dass es Anschauungsformen sind. Also spricht er manchmal vom Begriff und manchmal spricht er davon, es sind eben die Anschauungsformen als solche. Das ist kein Widerspruch. Sondern es ist ganz klar, dass wir diese Formen, die wir unmittelbar ausüben, durch unsere Passivität, auch jetzt begrifflich fassen können. Der Begriff heißt eben, das sind reine Anschauungsformen. Und für diese reinen Anschauungsformen, habe ich Ihnen letztendlich auch schon vorgeführt, gibt es dann vier Argumente, wovon die ersten beiden die A-Priorität nachweisen sollen und die zweiten beiden den Anschauungscharakter von Raum und Zeit, dieser reinen Form. Das erste Argument, das ist bei beiden parallel, das wird nur durch den Einschub im Zeitkapitel und der drittens Einschub dieser transzendentalen Erörterung wird es ein bisschen verwirrend, aber das drittens könnten Sie eigentlich ausklammern, das klammere ich auch hier aus und parallelisiere gleich Raum und Zeit, oder habe das letztes Mal ohnehin so gemacht. Das erste Argument ist, dass Raum und Zeit eben nicht empirische Begriffe sind und nicht aus der Erfahrung heraus abstrahiert werden im Sinne eines Begriffes, weil wenn wir in der Erfahrung irgendetwas vorfinden, dann sind Raum und Zeit immer schon vorausgesetzt. Wir gewinnen sie nicht dadurch, dass man aus dem Nebeneinander der Dinge oder aus dem zeitlichen Nacheinander heraus abstrahieren. Das Nebeneinander und Nacheinander gibt es nur, wenn Raum und Zeit schon da sind. Raum und Zeit sind außerdem notwendige Bedingungen der Erfahrung und daher selbst kein Inhalt, ne? Keine bestimmte Erscheinung. Und Kant beweist das so, dass er sagt, wir können alles andere wegdenken, Raum und Zeit selbst können wir nicht wegdenken. Ne? Und das ist insofern verständlich, als ja das Erkenntnisvermögen selbst noch vorhanden sein muss. Ne? Das Bewusstsein muss ja auf etwas bezogen sein und diese Bezogenheit als solche, die bleibt immer im Kopf. Das heißt denn, es ist affizierbar. Ne? Die Affektion muss übrig bleiben, sonst ist das Bewusstsein überhaupt kein Erkenntnisvermögen mehr. Ne? Also wenn wir es überhaupt als Erkenntnisvermögen nehmen, dann müssen wir diese Affizierbarkeit von außen beziehungsweise zugleich auch von innen mit heranziehen. Ne? Es gibt da eine frühe Stelle aus der Zeit von 1764 bis 68, also noch lange vor der Kritik der reinen Vernunft, wo Kant Raum und Zeit noch als echte ontologische Möglichkeiten ansieht, ja, so wie Newton Raum und Zeit als Wesenheiten im Verstand Gottes. Und da sagt aber dann, was genauso zutrifft hier, nämlich im Rahmen der Erscheinungen, das Gegenteil von Raum und Zeit ist unmöglich. Ja? Es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit, argumentiert er dort. Ne? Und wenn man das aussagt, es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit, dann kann man das nur in Raum und Zeit aussagen. Ne? Also das Gegenteil von Raum und Zeit ist unmöglich. Raum und Zeit sind immer schon vorausgesetzt. Entweder eben so, wie er es damals meint, als solche Möglichkeiten von überhaupt von allen, ne, ontologisch vorausgesetzt, oder wie er es jetzt sieht, als Grundlagen aller unserer Erfahrungsergebnisse. Ne? Also wir können es nicht wegdenken. Raum und Zeit sind keine allgemeinen Begriffe, sie entstehen nicht dadurch, dass wir einzelne Räume und Zeiten jetzt heranziehen und aus ihnen das Gemeinsame heraus abstrahieren, sondern die einzelnen Räume und Zeiten, die wir heranziehen, die sind immer schon die Einschränkung des allgemeinen Raums, ja? Und der allgemeinen Zeit genauso. Ja? Und Raum und Zeit selber liegen als einfache, als einzelne immer schon zugrunde, jeder bestimmten Form in ihnen. Ja? Und daher kann das nicht ein Begriff sein, sondern es muss eine Anschauung sein. Nur die Anschauung geht aufs Einzelne. Begriff ging ihm aufs herausabstrahierte Allgemeine. Ja? Und dieses Einzelne, das wir hier fassen in der Anschauung, ist auch eine unendliche Größe. Es ist unendlich in sich und unendlich über sich hinaus, auch ohne jede Grenze, während in einem Begriff immer ein ganz bestimmter Inhalt vorhanden ist. Daher kann es auch kein Begriff sein. Und dieses Unendliche kann natürlich nicht im Begriff jetzt verstanden werden, also in der ersten Auflage bezieht sich Kant in seinem Argument vor allem darauf, sondern diese Grenzenlosigkeit im Fortgang der Anschauung muss eben durch die Anschauung erfasst werden. Ne? Wir müssen also von bestimmten anschaulichen Inhalten ausgehen und darauf kommen, dass da immer schon Raum und Zeit vorausgesetzt ist, und zwar ins Unendliche. Ne? Also die Unendlichkeit kann nur von der Anschauung her eingesehen werden. Damit sind Raum und Zeit eben als Anschauungsformen bestätigt, ne? Als reine Anschauungsformen. Und es folgt dann die transzendentale Erörterung von Raum und Zeit, die nur zeigen soll, dass aus diesen Anschauungsformen gewisse Erkenntnisse folgen. Ne? Das ist immer der transzendentale Aspekt, dass es Grundlage für Erkenntnis ist, nämlich einerseits eben für die Geometrie und andererseits für die Bewegungslehre, führt Kant hier an. Raum und Zeit gehören natürlich dann nie den Dingen an sich an, sondern, weil wir sie a priori in uns vorfinden, nur den Erscheinungen. Das ist ein nächster Punkt, der hervorgehoben wird. Und sie haben daher nur empirische Realität, transzendentale Idealität, dieses Schlagwort. Also in jedem empirischen Gegenstand sind Raum und Zeit real vorhanden. Aber das ganze Empirische, die Erfahrung insgesamt, ist eine Vorstellung in uns. Ne? Und gegenüber dem an sich sein der Dinge ist die Erfahrung also ideal. Transzendentale Idealität. Gut, wir sind dann von der Ästhetik, von der transzendentalen Ästhetik übergegangen zur transzendentalen Logik. Das haben wir letztes Mal schon begonnen, und zwar erster Teil der transzendentalen Logik, die transzendentale Analytik. Da geht es um den Verstand. Die beiden Erkenntnisvermögen, Anschauung und Verstand, werden hier in diese beiden Aspekte aufgeteilt und in zwei Abschnitte der Kritik der reinen Vernunft, wobei eben die Ästhetik sehr kurz ist, aber sehr grundlegend zugleich, ne? Weil ohne diese Gegebenheiten könnten wir überhaupt nichts erkennen. Beim Verstand haben wir gesehen, wir müssen ihn auch wieder isolieren, ne? Wir müssen das Empirische weglassen, wir müssen die Anschauung weglassen, es bleibt dann nur mehr die reine Form des Denkens über oder die formale Logik, ne? Die von allem Inhalt abstrahiert, wie Kant sagt, also es geht nicht darum, ob empirisch das oder jenes richtig ist, sondern es geht in der reinen Logik nur darum, dass verglichen wird, wie Begriffe überhaupt zueinander stehen können. Ne? Also sie bezieht sich nicht direkt auf Erfahrung, sondern nur auf das, was aus der Erfahrung heraus abstrahiert wurde, auf die Begriffe. Also die Erfahrung selber wäre synthetisch und die Begriffe heraus zu abstrahieren, ist für Kant eine analytische Angelegenheit. Das heißt, wir nehmen das Gemeinsame heraus aus bestimmten inhaltlichen Vorstellungen, ohne zu fragen, wo die Vorstellungen herkommen, das ist eine Sache der Logik. Und dieses Gemeinsame fassen wir dann in Begriffe. Ja? In einen allgemeinen Begriff. Und damit auch die Abgrenzung gegen die Anschauung, gegen diese Passivität. Es liegt hier immer eine Aktivität vor. Ja? Der Verstand muss heraus abstrahieren. Ja? Also Kant würde sagen, die Reflexion ansetzen, das heißt das Gleiche herausnehmen und dann das Verschiedene weglassen. Ja? Also in der sogenannten Jesche-Logik, ne, die ein Schüler von Kant zusammengestellt hat, die der Kant aber dann durchgesehen hat, gibt es in Paragraph 6 genau diese Darstellung, wie ein Begriff zustande kommt. Ne. Man muss vergleichen, Komparation und dann das Gemeinsame herausnehmen, das nennt Kant die Reflexion, und dann das Verschiedene weglassen, ne, Abstraktion. Diese drei Tätigkeiten. Ne. Dann hat man das Gemeinsame als Begriff vorhanden. Und das ist eine Handlung. Ne? Und Kant unterscheidet hier B93, das habe ich letztes Mal auch zitiert, Anschauungen beruhen auf Affektionen, ne? Die beruhen auf der Passivität des Bewusstseins, die Begriffe also auf Funktionen. Ich verstehe aber unter Funktion die Einheit der Handlung, bitte die Tür zu machen, die Einheit der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen. Also die gemeinsame Eigenschaft herauszuholen aus vielen verschiedenen Vorstellungen und damit einen Zusammenhang herzustellen, dass dieses Allgemeine, der Begriff, auf vieles Einzelne oder Besondere zutrifft. Also die Tätigkeit ist hier zu betonen, eine Tätigkeit des logischen Verstandes, des analytischen Ich. Das Gemeinsame, das an jeder Vorstellung da ist, ist das Ich selber. Die Identität des Ich liegt in allen bestimmten Vorstellungen vor und daher kann dieses Bewusstsein dann auch das Gemeinsame herausholen. Das äußerste Gemeinsame wäre das Bewusstsein selbst, in seiner analytischen Gestalt, dass es alles in sich einschließt. Die Identität des Bewusstseins. Also prinzipiell sind Begriffe immer allgemein. Ja? Sie haben immer etwas Besonderes unter sich. Das kann jetzt wieder ein anderer Begriff sein oder andere Begriffe. Es kann zuletzt aber dann oder muss zuletzt die Anschauung selber sein. Ja? Weil erst die Anschauung bezieht sich dann auf den Gegenstand direkt und ist einzeln. Die Begriffe selber brauchen die Anschauung, damit sie einen Stoff haben, ja? Damit etwas da ist und sie greifen dann das Allgemeine heraus, ne, und sind daher immer selber auch allgemein. Und sie stehen selbst immer unter der Einheit des Bewusstseins. Ne, unter der Einheit dieses analytischen Bewusstseins in der formalen Logik, das dann eine bestimmte Ordnung der Begriffe in sich enthält. Ne, dass Begriffe einander über- und untergeordnet sein müssen, beziehungsweise nebeneinander geordnet sein müssen. Ne. Das ist also der Rahmen, in dem sich die Logik abspielt und in der auch die Tätigkeit des reinen Verstandes entdeckt werden können müsste. Ja? Und das geht's. Weil ja die Logik so aufgefasst für Kant der Leitfaden zur Entdeckung der Kategorien sein soll. Ja? Die Kategorien, das sind die reinen Verstandestätigkeiten in Bezug auf die Erfahrung. Ja? die Logik zieht er extra dazu heran, damit er auf diese Tätigkeit des Verstandes vorstoßen kann, damit er sie entdecken kann, ne, damit er das herausgreifen kann, was der Verstand als solcher eigentlich tut, ne, welche Funktionen er hat. Gut, soweit sind wir letztes Mal gekommen. Der Begriff ist im Grunde genommen bei Kant immer schon ein Urteil, ne? Weil jeder Begriff ein allgemeines von Besonderem ist. Und das braucht man dann nur mehr auszufalten, ne? Oder zu formulieren, und dann haben wir ein Urteil. Ein indirekter Bezug auf Gegenstände, ne? Also er bezieht sich nicht direkt auf den Gegenstand, sondern auf eine Vorstellung vom Gegenstand. Ne? Aber er bezieht sich immer auf etwas, was besonders ist. Diese Spannung von allgemein und besonders ist für den Begriff als solchen prägend. Und Kant nennt die Begriffe daher auch Prädikate möglicher Urteile. Ja? Jeder Begriff kann das Prädikat ist das Allgemeine üblicherweise, ne? Prädikat möglicher Urteile sein, denn das heißt, er kann ein allgemeines Merkmal von Besonderem sein. Ja, bitte.
Gibt es nicht Begriffe, die sich nicht auf Gegenstände beziehen? Begriff des Gedankens, der Freiheit oder
naja, das geht jetzt einmal darum, dass wir überhaupt anfangen bei den Anschauungen. Ne? Darüber hinaus sagt Kant selber, wir könnten dann eventuell irgendwelche Eigenschaften weglassen, die da dabei wären, zum Beispiel die Körperlichkeit. Da kommen wir zum Begriff des reinen Geistes, ne? Da kann man natürlich da was wegabstrahieren. Logisch kann man das ruhig machen. Ne? Da geht es nicht darum, ob das wirkliche Gegenstände sind, die damit betroffen sind, sondern es geht nur um die Beziehung im Rahmen dieser Begriffe.
Also muss die Sinnlichkeit nicht das Kriterium sein,
ein logisches Sein. Ne? Das logische Sein heißt nur, dass er denkbar ist. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob diesem Begriff in der empirischen Realität etwas entspricht oder nicht. Ja? Sagt darüber nichts aus. Begriffe kann man sich machen, wie man will. Im Grunde genommen, man muss dann zwischen den Begriffen, wenn man sie entsprechend bestimmt, auch die entsprechende Relation herstellen. Nur um das geht es. Ja? Nicht, ob sie real klar sind. Um das geht es nicht. Sondern nur, dass sie überhaupt aus ursprünglichem realen Material entstanden sind. Weil sonst könnte man gar keine Begriffe bilden mit dem bloßen Denken. Ne? Also die Erfahrung ist vorausgesetzt als erstes Erkenntnisvermögen. Aber dann können wir aus dieser Synthesis der Erfahrung können wir analytisch die Begriffe rausholen und dann zueinander in Beziehung setzen. Ne? Und es gibt auch a priorische Begriffe, die sich uns aufdrängen. Ne? Wenn wir dann schon Erfahrung haben, können wir auch sagen, jetzt Begriff der Kausalität zum Beispiel. Ne? Das ist aber auch nicht empirisch sinnlich gegeben. Ne? Aber wir können sagen, es geht jetzt hinein, da haben wir den Begriff und dann bestimmen wir irgendwie, dann müssen wir sagen, dann muss eben das und das daraus folgen und wieder unter das und jenes subsumiert und so weiter. Ne? Aber die Logik selber, die schafft ja nicht einzelne Begriffe, ne? Sondern die zeigt nur, wie Begriffe entstehen, nicht einmal, wie sie entstehen, ja schon, zuerst einmal, wie sie ursprünglich entstehen, ne? Und dass es Begriffe gibt und dass die in einer Beziehung zueinander stehen müssen. Ne? Also nur darum geht es in der Logik jetzt. Und dann als Organon, wie Kant immer wieder sagt, ne, als Instrument, als Maßstab für bestimmte Wissenschaften, kann man es dann schon heranziehen. Ne? Also man sagt, das muss zumindest logisch kohärent sein in sich. Ne? Aber das ist dann schon wieder eine angewandte Logik. Ne? Das ist nicht mehr die bloß formale. Also Begriffe sind immer schon Urteile. Ne? Und Urteile sind Aussagen des Allgemeinen von Besonderen. Das Beispiel bei Kant, alle Körper sind teilbar. Ne? Da wird eben das Prädikat teilbar, das ist allgemein, ne, das gilt auch für anderes als Körper, das gilt auch für Gedanken, für Reden, ne, für Worte, das kann man auch teilen. Aber unter den Teilbaren gibt es dann auch die Körper und die können auf jeden Fall alle unter das Teilbare. Ne? Also eine allgemeine Aussage von dem Subjekt Körper. Alle Körper sind teilbar. Dem Prädikat, also dem Subjekt Körper wird das Prädikat Teilbarkeit zugesprochen. Und diese Körper beziehen sich dann erst wieder auf anderes. beziehen sich dann eventuell gleich direkt auf irgendeinen Gegenstand in der Anschauung. Oder da sie ja selber wieder ein allgemeiner Begriff sind, kann man sie auch wieder zum Prädikat für was Besonderes machen und kann sagen, alle Metalle sind Körper. Das sind zwei Beispiele, die Kant selber bringt. Und so kann man ihn immer weiter hinuntergehen, bis letztlich der Begriff sich direkt auf eine Anschauung bezieht. Ja?
Eine kurze Frage, und zwar, wie kommt Kant überhaupt dazu, warum ein bestimmter Begriff für eine bestimmte Sache wichtig ist? Also warum dieser Begriff und kein anderer?
Das ist nicht Sache der Logik. Das ist nicht Sache der Logik. Das ist nur Sache einerseits der Erfahrung, die aber nie vollkommen sicher sein kann, ne? Die immer nur komparative, relative Allgemeinheit und Notwendigkeit hat, ne? Und andererseits Sache der Transzendentalphilosophie, die nur das Erkenntnisvermögen selber untersucht und damit nur die Form der Gegenstände untersucht.
Das heißt,
die ist damit immer schon drinnen, natürlich. Weil ja diese ganze Konstitution von Erfahrung nicht eine Sache des Individuums ist. Sondern, ja, in gewissem Sinn schon, ne? Jedes Individuum muss das machen, aber es macht auch wirklich jedes. Ne? Das Ich-Denke ist nicht mein persönliches Ich-Denke und Sie haben ein ganz anderes, sondern es ist das Ich-Denke jeder Person. Ne? Und die Funktionen des Verstandes, dass er aus den empirischen Inhalten dann das Allgemeine heraushebt, das sind Tätigkeiten, die jeder Verstand vollbringt. Ne? Also es wird an jeder Person das Allgemeine herausgeholt und dank dieser Allgemeinheit der Grundstruktur des Denkens und Erkennens können wir überhaupt in Kommunikation miteinander treten. Das muss man also nicht extra dazu sagen, gibt es viele Missverständnisse, ne? die den Kant Solipsismus vorwerfen, ne? Weil er aufs Ich zurückgeht. Aber dieses Ich ist das allgemeinste Prinzip des Denkens bei ihm. Ne? Das ist zugleich allgemein. Das ist zugleich das, was die Brücke schlägt zwischen den einzelnen Ich-Personen. Ne? Aber im Rahmen dieser Erkenntnisweise können wir bestimmte Sachen sicher aussagen, nämlich zum Beispiel die Struktur unseres Erkennens selber, und bestimmte Sachen können wir halt empirisch mit relativer Gewissheit, also mit eingeschränkter Allgemeinheit aussagen. Ja, das ist halt dann nur induktiv oder nur wahrscheinlich, ja, dass es so ist. Weil nach Kant, das einzige Problem, wenn wieder neue Wahrnehmungen hereinkommen können, die das Ganze umwerfen, ja, oder die das Ganze modifizieren, sagen wir so. Ja. Muss man da ein bisschen neu gestalten. Also der Verstand ist für Kant daher nicht nur das Vermögen der Begriffe oder des Denkens, sondern damit zugleich auch das Vermögen der Urteile, ja, oder Vermögen zu urteilen. Das ist alles dasselbe für ihn, das hängt in einem zusammen. Ja. Wenn man denkt, dann verallgemeinert man was sinnlich Gegebenes auf Begriffe, und Begriffe sind zugleich diese Beziehung auf Besonderes, und das ist ein Urteil. Ja. Vermögensurteilen auf B94. Und dieser Verstand übt damit die Funktion aus, bestimmte Beziehungen oder Formen von Einheit zwischen Begriffen herzustellen. Das sind Urteile. Dass man Begriffe in einer bestimmten Form vereinigt. Ich zitiere, die Funktionen des Verstandes können also insgesamt gefunden werden, wenn man die Funktionen der Einheit in Urteilen vollständig darstellen kann. Ja? Also die Urteile bilden eine bestimmte Form von Einheit, die der Verstand zwischen Begriffen herstellt. Und wenn man jetzt diese Urteile vollständig ableitet, dann hat man die Tätigkeiten des Verstandes. Ja? Wir sind in der reinen formalen Logik, wo es nur mehr um die Tätigkeit des Verstandes geht. Ja? Also wir müssen die Urteile vollständig ableiten. Und dazu stellt Kant eine Tafel der Urteile zusammen. Ja? Auf B95 finden Sie die. Diese ursprünglichen Verstandeshandlungen. Sie umfasst vier Gruppen zu je drei Arten von Urteilen. Und er modifiziert damit die damals übliche Urteilstafel in gewisser Hinsicht. Wir werden es dann gleich sehen, in welcher Hinsicht. Und wird damit seinem Motiv gerecht, nämlich dass diese Tätigkeiten des Verstandes der Leitfaden sein sollen zur Erkenntnis der Kategorie, ja, zur Bestimmung der Kategorie. Ja, Leitfaden. Anhand dieser Verstandestätigkeit in Urteilen sollen wir dann, wir werden sehen wie, zu den Kategorien vordringen. Ja. Zu den reinen Verstandesbegriffen, die sich aber dann auf Gegenstände beziehen, weil das in der formalen Logik noch nicht der Fall ist. Kant nennt diese Rechtfertigung der Auswahl, dass er gerade diese Tafel der Urteile nimmt, die sogenannte metaphysische Deduktion. Wir haben bei Raum und Zeit gehabt die metaphysische Erörterung. Da wurde gezeigt, dass das a priorische Begriffe sind. Und genauso soll es hier metaphysisch deduziert werden, also metaphysisch über das Physische, über die Erfahrung hinaus, rein a priori, soll gezeigt werden, dass diese Tätigkeiten oder Funktionen des Verstandes vollständig sind und die einzigen sind, die man haben können. Ne? Metaphysische Deduktion, der Terminus tritt erst dann in B auf B159, erwähnt das so nebenbei. Ne? Und diese metaphysische Deduktion ist immer schon sehr stark bezweifelt worden. Ne? Ob hier überhaupt ein Argument dahinter steht, ob sich das argumentieren lässt, ob sich das zeigen lässt, ob ein Prinzip dahinter steht, ne? Das ist angeblich genauso rhapsodistisch, wie es der Kant dem Aristoteles vorwirft, ne? Dass er eben seine 10 Kategorien irgendwie aufgesammelt hat und die passen eigentlich gar nicht zusammen. Ne? Zum Teil stammen sie aus der Wahrnehmung, also aus der Anschauung, zum Teil aus dem Begriff und so weiter. Da hat er vieles dran auszusetzen. Es gibt ein Buch von Peter Baumanns, ich meine, der Name ist so leicht, also wie der Baumann, und dann ein S dran, ja, Peter Baumanns von 1997, und das heißt Kants Philosophie der Erkenntnis, durchgehender Kommentar zu den Hauptkapiteln der Kritik der reinen Vernunft im Verlag Königshausen und Neumann. Wir haben es auch oben in der Bibliothek, es ist jetzt gerade ausgeborgt, aber nicht von mir. Und ich kann Sie nur ein bisschen warnen vor dem Buch, es ist erstens nicht nur dick, sondern es ist unglaublich schwierig zu lesen. Ja. Also das ist viel schwerer als der Kant selber. Aber ich habe drinnen eine ganz plausible Erklärung der Vollständigkeit der Urteilstafel gefunden und die möchte ich Ihnen auch bringen. Also haben wir dort das herausgefiltert, recht mühsam, aus dem Baumanns und versuche es jetzt verständlich darzustellen. Die erste große Gruppe, wo drei Unterarten auftreten, ist die Quantität der Urteile. Ja? Die Quantität ergibt sich notwendig und fast von selbst daraus, dass eben die Begriffe Allgemeines von Besonderem sind. Ja? Und dann kann man über den Umfang in einem bestimmten Urteil des Begriffes kann man Unterschiede machen. Nämlich, ob dieser Begriff dann alles umfasst, was unter ihm subsumiert wird, ja? Oder ob er nur einiges erfasst, dann ist es was Besonderes. Ja? Das erste ist ein allgemeines Urteil, das zweite ein besonderes. Und das würde für die formale Logik der damaligen Zeit auch ausreichen. Und Kant sagt, er möchte aber auch das Einzelne mit subsumieren. Ja? Weil er ja dieses Leitfadenmotiv hat. Ne? Die Logik soll ja dienen, nachher zur Erkenntnis in der Erfahrung und diese Tätigkeit des Verstandes, und daher meint er, müssen wir uns auch auf die Einzelheit der Anschauung beziehen können. Wir müssen also das einzelne Urteil auch hereinnehmen, das ja in seinen Aussagen dann genauso gilt, rein logisch, wie ein allgemeines Urteil. Weil alles, was es subsumiert, hat es in seinem Begriff drinnen. Das ist in dem Fall halt nur ein Gegenstand. Aber da wird nichts ausgegrenzt. Der Gegenstand insgesamt fällt eben unter das Urteil. Also, diese Unterteilung ergibt sich ganz einfach daraus, dass der Begriff Allgemeines von Besonderem ist. Ja? Und da kann halt alles einer Gruppe, eben was das Subjekt aussagt, kann alles drunter fallen, oder was das Prädikat aussagt, ne? Kann alles von den Subjekten ausfallen, drunter subsumierbar sein, oder einiges, oder eben nur eines. Ja? Allgemeines, Besonderes, Einzelnes. Haben wir die drei Urteilsarten. Jetzt sind aber die Begriffe insgesamt alle besondere Begriffe. Wir nehmen ja was Bestimmtes heraus, was Bestimmtes Gemeinsames von den vorgegebenen vielen Vorstellungen. Daher unterscheiden sich die Begriffe voneinander, klarerweise. Und daher kommen ihnen eben auch bestimmte Prädikate zu und andere kommen ihnen nicht zu. Der Qualität nach, wie sie bestimmt sind, muss es daher Aussagen geben, die einerseits bejahend sind, die ein bestimmtes Prädikat dem Begriff zusprechen, und andererseits solche, die es ihm absprechen, ja, verneinende Urteile. Also haben wir von der Qualität her jetzt gleich bejahende und verneinende Urteile. Ja, sind wieder zwei Verstandestätigkeiten. Auch hier fügt Kant noch etwas hinzu, das etwas seltsam klingt, nämlich das sogenannte unendliche Urteil. Ja? Also in der Urteilstafel finden Sie bejahend, verneinend und unendlich. Die unendlichen Urteile sind so eine Kombination aus bejahend und verneinend, nämlich sie sprechen einen bestimmten Gegenstand positiv ein negatives Prädikat zu. Ja? Beispiel, die Seele ist unsterblich. Ja? Oder das Gold ist rostfrei. Ja? Es kann nicht rosten. Ja? Die Seele kann nicht sterben. Das wird rein logisch, formal wird es positiv zugesprochen. Ja? Die Copula, das ist nicht verneint, sondern es wird positiv zugesprochen. Aber das, was zugesprochen wird, ist eine negative Eigenschaft. Das heißt, es wird aus dem Gesamtumfang des Begriffes, aus allen seinen Bestimmungen, die er hat, wird eines ausgeschlossen. Ja? Es bleiben aber noch unendlich viele andere über. Über die wird nichts gesagt. Ja? Drum unendliches Urteil. Es sagt nicht positiv, was der Begriff ist, sondern es klammert etwas aus, was er nicht ist. Ja? Die Seele ist zumindest nicht sterblich. Was sie sonst ist, weiß man. Ja? Das Gold ist rostfrei, es kann nicht rosten, aber was es sonst ist, ist damit nicht ausgesagt. Ja? Und hier meint Kant, sei eine eigene Verstandestätigkeit am Werk, nämlich die der Einschränkung. Ja? Die ganze Sphäre des Begriffes wird eingeschränkt. Ein Prädikat fällt raus. Und das kann man natürlich fortsetzen, kann sich noch mehr einschränken, vielleicht, dass dann einmal etwas Fassbares überbleibt. Ne? Aber es wird halt positiv nicht gesagt in solchen unendlichen Urteilen. Ja? Aber Kant braucht das auch zusätzlich, diese Einschränkung. Das ist eine Tätigkeit des Verstandes. Hm? Ja?
Ja? Müsste man nicht hier auch trennen zwischen der Abstraktion und dem tatsächlichen? Nämlich in der Unendlichkeit, wenn ich sage, die Seele sterblich ist, das ist bewiesen oder unsterblich.
Ja, das ist auch, es kommt hier auch nicht auf Beweise an.
Ist das bewiesen? Also das ist
nein, darum geht es überhaupt nicht in der Logik. Sondern das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Aussage, ob das real wahr ist, ist unwichtig. Ja? Weil ich könnte die Beispiele auch weglassen und nur sagen, es geht darum, dass man einem Gegenstand ein negatives Prädikat positiv zuspricht. Ja? Und das ist halt hier gewahrt. Das tut man. Ob es stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, nämlich ob es empirisch stimmt. Ja? Wenn man es logisch so festlegt, muss man die entsprechenden Konsequenzen draus ziehen. Ja? Dann darf man den nächsten Urteil sagen, es rostet, das Gold. Ja?
Das wäre
ja, also sicher, ja. Aber das ist eine logische Behauptung jetzt einmal, ne? Die eigentlich erhaben ist über empirische Wahrheit. Ne? Gut. Und jetzt haben wir also zuerst einmal in der Quantität und der Qualität der Urteile haben wir die erste prinzipielle Relation zwischen Begriffen, wie sie im Urteil auftreten können, nämlich die Relation zwischen Subjekt und Prädikat. Ja? Und das nennt Kant dann ein kategorisches Urteil. Relation ist die nächste Gruppe, ja? Quantität, Qualität, Relation. Und unter der Relation gehört jetzt zuerst einmal diese Gruppe, die wir schon behandelt haben, nämlich das kategorische Urteil, dass etwas behauptet wird, ja? Einfach ausgesagt. Ja? Und damit haben wir schon die erste Bestimmung der Relation aus dem vorigen herausgeholt. Ne? In diesen kategorischen Urteilen steht aber überhaupt nicht fest, beziehungsweise überhaupt nicht fixiert, was jetzt Subjekt, was jetzt Prädikat sein soll, wie die zueinander stehen sollen. Ne? Das ist einfach eine Setzung, dass man eben sagt, alle Körper sind teilbar. Ne? Man könnte genauso gut sagen, und auch das bringt Kant, einiges Teilbare ist ein Körper. Ja? Hat man auch die beiden Begriffe und hat es anders geordnet. Dann Subjekt und Prädikat haben Platz gewechselt. Ja? Also steht überhaupt nicht fest, was jetzt eigentlich hier der Grund ist, von dem her dann die Eigenschaft stimmen muss. was das Bestimmende ist und was das Bestimmte ist. Ja, das kann man willkürlich setzen. Das wird aber in jedem kategorischen Urteil gesetzt, denn es ist eben schon ein Urteil, wo etwas auf eine andere bestimmte Weise bezogen wird.
Ja?
Das wäre aber erst in der nächsten Form der Urteile, ne? Noch nicht im kategorischen Urteil. Ne? Außerdem ist das ja eine Schlussform der Modus Ponens. Ne? Das ist eine Schlussform da. Ne? Also hier geht es nochmal nur um die Urteilsformen. Und diese Handlung im kategorischen Urteil, die schon vorausgesetzt ist, nämlich dass überhaupt ein Grund bestimmt wird und eine Folge, ne? Die führt jetzt zu einer anderen Form des Urteils. Die muss jetzt auch als Urteilsform auftreten und das ist für Kant das hypothetische Urteil. Ja? Da haben wir nämlich zwei Urteile. Wenn, dann. Ja? Also, wenn jetzt Wintersemester wäre, dann ist heute der erste Christtag, ja? 25. Das ist in sich richtig. Ja? Da kann man nämlich aus falschen Voraussetzungen auf falsche Folgen schließen und das Einzige, was stimmen muss, ist die Konsequenz dazwischen. Ja? Also inhaltlich muss da überhaupt keine Wahrheit dran sein, sondern nur Grund und Begründetes müssen zueinander korrekt in Beziehung gebracht werden. Ja? Wenn das eine ist, dann folgt daraus das andere. Ob das eine ist oder das andere, das ist dann völlig wurscht. Ja? Man darf nur nicht aus was richtig und dann was Falsches schließen. Das darf man nicht. Das ist die Konsequenz dann nicht korrekt. Ne? Also in diesem hypothetischen Urteil wird jetzt das Verhältnis von Grund und Folge gesetzt. Es wird eine Wahrheit gesetzt, ne? Die auf jeden Fall stimmt. Nur ist sie noch nicht inhaltlich. Ne? Sondern sie betrifft nur die Konsequenz. Aber Wahrheit kann gesetzt werden. Und das ist jetzt eine neuerliche Funktion des Verstandes, dass er Wahrheit setzen kann. Ja? Das muss jetzt wieder in ein Urteil gefasst werden und das ist für Kant das disjunktive Urteil. Denn das disjunktive Urteil, das unterteilt den Gegenstand in nicht mehr weiter unterteilt, nicht mehr, also in vollständige Sphären. Ja? Also zum Beispiel die Seele ist entweder sterblich oder unsterblich. Ja? Also mehr gibt es nicht, entweder oder. Es muss die Sphäre des Subjekts, ne, eingeteilt sein in so viele Gruppen, dass es mehr nicht geben kann. Und dann muss einer von diesen Aussagen richtig sein. Ne? Also in der Aussage, die Seele ist entweder unsterblich oder sterblich, steckt Wahrheit drin, ne? Weil eins von beiden muss stimmen. Ne? Und damit ist die nächste Funktion des Verstandes gefasst, dass er Wahrheit setzen kann. Ne? Und zwar auch inhaltlich. Das sind jetzt die disjunktiven Urteile, ne? Die heißen entweder oder. Ne? Wenn das eine ist, dann stecken die anderen zwar drin, ne? Das sind kategorische Urteile, die einander gegenübergestellt werden und man kann auch sagen, wenn das eine stimmt, stimmt das andere nicht, wenn das andere stimmt, stimmt das eine nicht. Ne? Also haben wir alle drei Formen, das kategorische, das hypothetische und das disjunktive eigentlich vereint im disjunktiven selber. Ne? Das ist also die dritte Gruppe gewesen, der Relation. Kategorisches, hypothetisches, wenn dann, und disjunktives, ne? Entweder oder. Und jetzt bleibt noch eine vierte Gruppe der Urteile, das ist die Modalität. Und von der sagt Kant, dass sie zum Inhalt des Urteils nichts mehr beiträgt, sondern sie bezieht sich nur mehr auf den Verbindlichkeitsgrad der Copula, also dieses Bindewortes, ja? Also das Ist. Und das geht jetzt. Ist diese Verbindung bloß möglich? Ja? Oder ist sie wirklich? Oder ist sie notwendig? Ja? Diese drei Unterteilungen gibt es hier. Und formuliert wird das dann bei den Urteilen, die Urteile sind entweder problematisch, ja? Dann sind sie möglich, oder sie sind assertorisch. Assertio, die Behauptung, ne? Dann ist es wirklich. Ne? Oder sie sind apodiktisch. Dann sind sie als notwendig bewiesen. Ne? Also sind sie notwendig. Diese Dreiteilung ergibt sich hier. Nun ist die Frage jetzt, wo findet man solche Urteile? Ne? Was ist das jetzt für vierte Gruppe? Welche Art von Urteilen gibt es da noch? Und Kant sagt, die braucht man gar nicht mehr. Sondern die stecken ja in den anderen dreien schon drin. Ja? nämlich in den anderen drei Relationen. Die kategorischen Urteile sind als solche problematisch, und das haben wir vorher gesehen, nämlich weil es nicht klar ist, was Subjekt und was Prädikat sein soll. Das kann man auch umdrehen, das kann man irgendwie anders ansetzen. Es ist eine willkürliche Setzung. Es kann so oder anders sein, und daher ist auch die Wahrheit des Urteils rein logisch nur möglich. Ist nicht fixiert. In den hypothetischen Urteilen hingegen haben wir die Konsequenz als solche assertorisch gesetzt. Die ist auf jeden Fall wahr. Die Konsequenz ist wahr. Sie kann nicht weiter abgeleitet werden, aber sie ist als solche einfach faktisch wahr. Das ist also die zweite Form, das sind die assertorischen Urteile, und im disjunktiven Urteil schließlich kommt die Wahrheit selber raus. Ist notwendig. Die Seele ist entweder sterblich oder unsterblich. Das ist notwendig. Und daher haben wir in den disjunktiven Urteilen dann apodiktische Urteile. Also die drei Modalitätsformen beziehen sich jetzt nur auf die inhaltliche Unterscheidung, die wir vorher schon gehabt haben. Und beurteilen nur den Grad der Einheit, die hier hergestellt wurde. Ist sie jetzt nur möglich, oder ist sie schon wirklich, oder ist sie notwendig sogar? Man spricht dann auch davon, dass sie die Urteile auf diesem Weg immer mehr dem Verstande einverleibt werden. Also man kommt immer näher zur Notwendigkeit des Verstandes. Im disjunktiven Urteil ist dann die Notwendigkeit und Wahrheit am größten. Also damit haben wir die damit haben wir jetzt erklärt, wie es zu dieser Bestimmung der Urteile kommt, und können ganz deutlich nachvollziehen, warum Kant sagt, das ist aus dem Prinzip des Vermögens zu urteilen abgeleitet. Und gerade nicht rhapsodistisch. Und wenn Kant das schon so sagt, dann sollte man nicht glauben, er täuscht sich in einer so dezidierten Aussage. Obwohl seltsam ist, dass er das selber nur so andeutungsweise in der ganzen Kritik vorbringt. Der Paragraph 12, das Kapitel über Unumwährung Bonum, spielt andeutlich auf diese Urteilsformen. Da könnte man noch manche Reflexionen aus dem handschriftlichen Nachlass heranziehen. Aber prinzipiell ist es nicht so klar. Also dieses lange Jahrzehnte oder eigentlich bis jetzt nur hauptsächlich wird darum gestritten, wo da die Vollständigkeit sein soll, wo das Prinzip sein soll, wie sich das zeigt. Aber so ist es nachvollziehbar. Aus dem Vermögen zu urteilen, wo immer schon die Spannung von Allgemeinem und Besonderem drin steckt. Und jetzt wird diese Urteilstafel als Leitfaden zur Entdeckung der Kategorien herangezogen. Und das führt Kant im Paragraph 10 vor. Das ist B102 bis B106. Ich möchte mich hier direkt auf den Text beziehen, weil der einerseits sehr schön knapp ist und andererseits so vieles enthält und das so durchsichtig macht, dass ich es direkt am Text jetzt interpretieren möchte. Das ist also von B102 an bis zur Tafel der Kategorien. Ja, das ist dieser Übergang. Das ist damit zugleich, das sind nur, hier in meiner Ausgabe sind es 3 Seiten und ein bisschen was, wobei die Tafel der Kategorien auch schon mit eingeschlossen ist. Also das wäre auch wieder ein Text, der damit zur Lektüreaufgabe gehört. Habe ich schon einige gegeben und er gehört jetzt dazu. Des Leitfadens der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe, dritter Abschnitt. Paragraph 10 von den reinen Verstandesbegriffen oder Kategorien. Hier zu Beginn gleich einmal noch die Abgrenzung gegenüber der formalen Logik. Die allgemeine Logik abstrahiert, wie mehrmals schon gesagt worden, von allem Inhalt der Erkenntnis. Das Denken als solches bleibt über. Der Inhalt, das Empirische, ist nicht wichtig dabei. Und das bezieht sich auch auf die Aussage, die in den vorigen Kapitel mit drinnen war, dass ich Ihnen auch gegeben habe am Anfang der transzendentalen Logik. Wenn Sie mal, das ist B76, glaube ich. Ja, B75 oder ja, 75F. Und wo dieser berühmte Passus drinnen steht, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Ja? Und hier haben Sie das auch wieder, die formale Logik abstrahiert von allem Inhalt, ja, und ein bisschen weiter unten, wir werden dann gleich dazu kommen, heißt es dann, daher ist sie leer. Ja? Aber das heißt nicht, dass sie überhaupt nichts denkt, sondern das haben wir ja gerade gesehen, was sie denkt. Ja? Sie denkt ja nur die Formen. Also leer ist sie in Bezug auf gegenständliche Inhalte. Aber das heißt nicht, dass sie überhaupt nichts tut. Ja, ganz im Gegenteil. Und auch, das kann man anwenden auf das, was ich schon gesagt habe, was Kant der Erfahrung noch vorausdenkt, ja, die Dinge an sich, die Ich an sich. Das ist ein Denken, das zwar leer ist im Sinne der empirischen Anschauung, ja, wir haben keine gegebenen Daten dafür, aber das heißt nicht, dass es unbestimmt ist und gar nichts, dass da nichts dabei gedacht wird. Ja. Und auch so gibt es ja eben eine Erkenntnis, die von allem Inhalt abstrahiert und erwartet, dass ihr anderwärts, woher es auch sei, Vorstellungen gegeben werden, um diese zuerst in Begriffe zu verwandeln, welches analytisch zugeht. Ja? Haben wir vorher gesagt, das ist die analytische Einheit des Bewusstseins für das Gemeinsame herausabstrahiert. Ja? Und jetzt der Gegensatz. Dagegen hat die transzendentale Logik ein mannigfaltiges der Sinnlichkeit a priori vor sich liegen, welches die transzendentale Ästhetik ihr darbietet, um zu den reinen Verstandesbegriffen einen Stoff zu geben, ohne den sie ohne allen Inhalt mithin völlig leer sein würde. Ja, aber wieder dieses Leere, wenn kein Inhalt, wenn keine Anschauung da ist, ja, Gedanken ohne Inhalt sind leer. Ja, aber das heißt nicht, dass sie keine Gedanken sind. Also, im Gegensatz zur formalen Logik, die transzendentale Logik, die ausgerichtet ist darauf, dass wir a priori etwas über Gegenstände aussagen können, die hat einen Stoff, auf den sie sich beziehen kann. Und der Stoff wird ihr von der Ästhetik dargeboten. Der Stoff, was wird das sein? Na, die Anschauungsformen, Raum und Zeit. Das ist der Stoff, in dem alles sinnlich Gegebene auftreten muss. Und wenn wir nur das A priorische nehmen, dann haben wir das jetzt als Inhalt, worauf sich die Tätigkeit des Verstandes beziehen kann. Ja? Also, ein Stoff, ohne den sie ohne allen Inhalt völlig leer sein würde. Nun, Kant weist immer wieder darauf hin, wenn man den Kategorien keine Anschauung gibt, dann bleiben sie bloß logische Aussagen. Ja? Aber das heißt nicht, es verschwindet jeglicher Inhalt im Denken, sondern nur, dann hat es eben keinen Gegenstand, den wir erkennen können. Ja? Raum und Zeit enthalten nun ein mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori, gehören aber gleichwohl zu den Bedingungen der Rezeptivität unseres Gemüts, unter denen es allein Vorstellungen von Gegenständen empfangen kann. Ja? Also wieder ein deutlicher Hinweis, das ist die Rezeptivität, empfangen wir durch Raum und Zeit, empfangen wir Eindrücke von Gegenständen. Die mithin und diese Gegenstände mithin auch den Begriffen derselben jederzeit affizieren müssen, oder den Begriff derselben affizieren müssen. Also wenn wir in der Weise von Gegenständen affiziert werden und sie uns bewusst werden, dann wird natürlich unser Bewusstsein von den Gegenständen nicht mehr ein Bewusstsein von den Dingen an sich sein, sondern ein Bewusstsein durch die Brille von Raum und Zeit hindurch. Ja? Der Begriff des Gegenstandes wird affiziert von diesen Formen. Wir werden halt dann nur mehr über räumlich-zeitliche Gegenstände etwas aussagen, ja? Also über Erscheinung. Allein die Spontaneität unseres Denkens, jetzt haben wir zuerst vor allem über die Rezeptivität gesprochen, jetzt geht es um die Spontaneität, allein die Spontaneität unseres Denkens erfordert es, dass dieses Mannigfaltige, ja, sind wir wieder bei der transzendentalen Logik, ja, die sich auf Gegenstände bezieht, auf die eine Anschauung gegeben hat, dass dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, aufgenommen und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen. Diese Handlung nenne ich Synthesis. Ja? Also es geht nicht mehr darum, dass wir analytisch bloß das Gemeinsame herausholen, ja? Sondern es geht darum, dass uns hier Mannigfaltiges gegeben wird und das muss der Verstand jetzt erst zusammensetzen. Er muss es durchlaufen und verbinden. Ja? Und das nennt man Synthesis. Eine Spontaneität des Verstandes steht da dahinter, also eine Tätigkeit. Ja? Tätigkeit des Verstandes. Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Bedeutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zueinander hinzuzutun und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begreifen. Ja? Also dass man überhaupt einmal eine Verbindung zwischen diesem unverbundenen Sinnenmaterial herstellt. Ja? Und das geht. Eine solche Synthesis ist rein, wenn das Mannigfaltige nicht empirisch, sondern a priori gegeben ist, wie das im Raum und der Zeit. Ja? Also die Synthesis könnte man es einerseits empirisch machen, dass man bestimmte Empfindungen verbindet miteinander, ne? Oder wir können es eben auf dieses reine Material beziehen, das uns die Ästhetik darbietet, nämlich Raum und Zeit selber. Ja? Dann verbindet man eben diese Einzeldaten von Raum und Zeit und kommen zur Vorstellung, zur anschaulichen Vorstellung von Raum und Zeit. Ja? Raum als Gegenstand, wie man das in der Geometrie bedarf, hat das letzte Zitat geheißen. Ne? Vor aller Analysis unserer Vorstellungen muss diese zuvor gegeben sein, ja, also diese Synthesis muss zuerst einmal gegeben sein, und es können keine Begriffe dem Inhalte nach analytisch entspringen. Wir können mit reinem Denken analytisch, ne, wenn wir noch keinen Inhalt haben, können wir nicht anfangen. Da können wir auch nichts Gemeinsames herausabstrahieren, ne, dann haben wir nichts. Also zuerst einmal muss der Inhalt gegeben sein. Ja? Und der Inhalt, wenn er gegeben ist und wenn er uns bewusst ist, ist er schon synthetisiert. Also die Begriffe, das ist wieder so ein Hinweis darauf, dass aus dem Denken kein Inhalt entspringt, ne? Sondern die Inhalte müssen vorgegeben sein. Ja? Und wenn sie vorgegeben sind, dann können wir Inhalte daraus machen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber, es sei empirisch oder a priori gegeben, bringt zuerst eine Erkenntnis hervor, die zwar anfänglich noch roh und verworren sein kann und also der Analysis bedarf. Das ist also, was ich gesagt habe, das Einzelne wird einmal überhaupt zusammengefasst. Das geht aus dem neuen, aus dem nächsten Edern deutlich hervor. Allein die Synthesis ist doch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sammelt und zu einem gewissen Inhalte vereinigt. Sie ist also das Erste, worauf wir Acht zu geben haben, wenn wir über den ersten Ursprung unserer Erkenntnis urteilen wollen. Also die Synthesis, diese Tätigkeit, das Mannigfaltige zu durchlaufen und zusammenzunehmen, ne, die liefert jetzt zuerst einmal die Elemente überhaupt für Erkenntnis. Die liefert zuerst einmal einen anschaulichen Inhalt. Ne? Sonst hätten wir nur das Chaos der reinen Anschauungsformen. Ne? Oder empirisch das Chaos der einzelnen Empfindungen. Das wäre keine Erkenntnis. Aber indem das vereint wird im Bewusstsein, haben wir anschauliche Inhalte. Ne? Und das ist zwar nur eine rohe Erkenntnis, ne? Das ist immer nur die anschauliche und bedarf der Analysis, das heißt, wir sollen auch begrifflich daran herangehen, analysieren, ne? Durch den Verstand, aber immerhin, wir haben einmal ein Material, auf das wir überhaupt reflektieren können, ne? Wo der Verstand überhaupt ansetzen kann, etwas zu vergleichen und das Allgemeine herauszuholen. Ne? Also das ist der Ursprung unserer Erkenntnis. Die erste Synthesis, die noch roh ist. Und über die, sagt er dann im Weiteren, die Synthesis überhaupt ist, wie wir künftig sehen werden, die bloße Wirkung der Einbildungskraft. Einer blinden, obgleich unentbehrlichen Funktion der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntnis haben würden. Der wir uns aber selten einmal bewusst sind. Ja? Also prinzipiell erinnern Sie sich an die Skizze, die ich gemacht habe. Ne? Zuerst die Punkte unten, die sind das verstreute Material. In Bezug auf die Einheit der Anschauung, des Denkens bekommen Sie jetzt, ne, das nennt sich dann Einbildungskraft, bekommen Sie einmal eine anschauliche Gestalt. Ne? Und das ist diese Synthesis der Einbildungskraft. Und ohne die hätten wir überhaupt keine Erkenntnis, wenn wir nur das Chaos hätten. Ne? Aber, und sie ist blind, das heißt, sie, wie es heißt, Anschauungen ohne Begriffe sind blind, ne? Weil sie nur das Anschauliche fasst und noch nicht Reflexion ist, klarerweise. Ne? Aber der Reflexion einmal den Inhalt darbietet. Ne? Darum ist sie zwar blind, aber unentbehrlich. Sonst könnten wir ja nichts reflektieren. Ne? Und wir werden uns ihr nur selten einmal bewusst, weil es immer schon eingetreten ist, wenn man einen anschaulichen Inhalt hat. Ne? Wir machen es ja nicht absichtlich. Ja? sondern wenn wir etwas bewusst haben, dann ist es schon synthetisiert. Bewusstsein hat das unmittelbar ursprünglich immer schon gemacht. Und erst wenn wir transzendental darauf reflektieren, dann machen wir uns das bewusst. Und das tun die wenigsten. Also das, soweit ist über die Synthesis der Einbildungskraft. Allein diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion, die dem Verstande zukommt. Und wodurch er uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung verschaffe. Weil zuerst haben wir nur das Anschauliche, das ist so jetzt da, das ist so versteuert, einmal das, einmal jenes. Und jetzt kommt der Verstand mit seinem Begriff. Und der setzt jetzt eine Ordnung in dieses Zufällige hinein. Der beruht jetzt auf einer systematischen Grundlage und der ordnet die Synthesis. Und das ist jetzt eigentlich erst Erkenntnis. Sie können auch hier wieder denken an den Unterschied zwischen der Wahrnehmungsurteil und Erfahrungsurteil. In der bloßen Wahrnehmung haben wir eben zufällig das, wie wir es kombinieren wollen, die Inhalte unserer Erfahrung, aber es ist sehr subjektiv. Und im Erfahrungsurteil mit Begriffen beziehen wir dieses Material, das wir in der Wahrnehmung haben, auf den Gegenstand selbst. Und sagen nicht nur, mir erscheint es so und so, für mich ist das gerade so und so, sondern der Gegenstand ist so und so. Oder die Gegenstände wirken so und so aufeinander. Das ist die nächste Ebene. Man muss also das zufällige Material, das bloß anschaulich ist, das die Einbildungskraft hervorgebracht hat, das muss man jetzt auf Begriffe bringen. Und das bringt dann erst die eigentliche Erkenntnis hervor. Die frühere durch die Einbildungskraft ist nur roh und bedarf der Analysis, wie es eben geheißen. Und jetzt geht es wieder zur transzendentalen Erkenntnis. So, vorher hat es geheißen, wurscht, ob empirisch oder rein. Jetzt geht es wieder zur transzendentalen Art der Erkenntnis. Die reine Synthesis, allgemein vorgestellt. Reine Synthesis heißt, Synthesis der Einbildungskraft an Raum und Zeit selber. Ohne Inhalte. Allgemein vorgestellt heißt, dass der Verstand es jetzt denkt. Nicht mehr bloß in der Anschauung, sondern allgemein vorgestellt. Gibt nun den reinen Verstandesbegriff. Jetzt sind wir schon da in der Gegend, wo wir hinwollen. Die reinen Verstandesbegriffe sind die Kategorien. Also wenn wir diese Synthesis jetzt, die reine Synthesis, allgemein vorstellen, also die Allgemeinheit hineinlegen, einen notwendigen Zusammenhang hineinlegen, dann machen wir das mit den reinen Verstandesbegriffen. Das sind die eigentlichen reinen Verstandesbegriffe. Und dann schweift er noch ein bisschen ab, aber zur Erläuterung. Ich verstehe aber unter dieser Synthesis diejenige, welche auf einem Grunde der synthetischen Einheit a priori beruht. Also nicht eine Einheit, die bloß faktisch vorliegt, die wir in der Anschauung vorfinden, sondern eine, die begründet ist, die ein Prinzip hat, von der her jetzt das Vorgefundene eine Ordnung bekommt. Und da bringt er als Beispiel dann das Zählen. So ist unser Zählen, vornehmlich ist es in größeren Zahlen merklicher, eine Synthesis nach Begriffen, weil sie nach einem gemeinschaftlichen Grunde der Einheit geschieht. Zum Beispiel der Dekadik. Unter diesen Begriffen wird also die Einheit in der Synthesis des Mannigfaltigen notwendig. Wenn wir das jetzt hernehmen, wir können zählen einfach so in der Anschauung, da reiben wir einfach das eine nach dem anderen immer weiter an. Oder wir können es nach einer Methode machen. Wir können sagen 1 bis 9 und dann bei 10 haben wir eine neue Stelle, unter die 10er. Und wenn Sie das dann anschauen, das hat eine ganz bestimmte Systematik, ist geordnet durch dieses Prinzip der Dekadik. 10er-Zahlen jeweils, 10er-Gruppen. Und das ist a priori vorausgesetzt. Da haben wir einen Begriff von der Dekadik und diesem Begriff gemäß wird dann die Anschauung geordnet. Als Beispiel. Also da ist er wieder jetzt von der reinen Synthesis, im Zählen kann man sagen, das ist für ihn Mathematik, ist auch noch in der reinen Anschauungsform. Insofern reicht es nicht so ganz an. Also damit wird die Einheit der Synthesis, also dass überhaupt das viele vereint worden ist, dass Mannigfaltige zu einem Ganzen gemacht wurde, ist jetzt notwendig, weil es abgeleitet ist von diesem Begriff, weil der zugrunde liegt. Analytisch, jetzt geht er nochmal auf die Logik, um nochmal den Unterschied darzustellen. Ne? Analytisch werden verschiedene Vorstellungen unter einen Begriff gebracht. Ein Geschäft, wovon die allgemeine Logik handelt. Aber nicht die Vorstellungen, sondern die reine Synthesis der Vorstellungen auf Begriffe zu bringen, lehrt die transzendentale Logik. Also nicht analytisch Begriffe herauszugreifen, das Gemeinsame herauszuabstrahieren, sondern die Synthesis selber, die sich auf eine Anschauung bezieht, ne? Wo also zusammengestellt werden muss, erst der Stoff zur Erkenntnis. Diese Synthesis, die immer schon vorliegt, ne? Weil wir sonst überhaupt keine Anschauungsinhalte hätten, die sollen wir jetzt auf einen Begriff bringen. Ne? Das heißt, wir sollen eigentlich diese Synthesis selber und ihr Prinzip begreifen. Wir sollen diese Verbindung, die in Raum und Zeit geschaffen wird durch die Einbildungskraft, die sollen wir einem Prinzip gemäß durch den Verstand fixieren. Ja? Das ist Aufgabe der transzendentalen Logik. Also die reine Synthesis auf Begriffe zu bringen. Und das geht's. Und dann kommt, wird nochmal aufgezählt, was dazu prinzipiell alles notwendig ist. Das Erste, was wir uns zum Behuf der Erkenntnis aller Gegenstände a priori, was uns gegeben sein muss, ist das Mannigfaltige der reinen Anschauung. Und wir sind jetzt in der transzendentalen Erkenntnis. Das Mannigfaltige der reinen Anschauung. Die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft ist das Zweite. Gibt aber noch keine Erkenntnis im eigentlichen Sinn, ne? Sondern nur eben das Faktum der Vorstellungen von Raum und Zeit. Die Begriffe, welche diese reine Synthesis, welche dieser reinen Synthesis Einheit geben, also die sie notwendig machen, ja, und lediglich in der Vorstellung dieser notwendigen synthetischen Einheit bestehen, ja, man denkt sich gerade das Notwendige an dieser Verbindung, nicht mehr bloß das Faktische, tun das Dritte zum Erkenntnis eines vorkommenden Gegenstandes und beruhen auf dem Verstand. Ja. Jetzt haben Sie genau die drei Ebenen, die ich in meiner Skizze auch dabei hatte. Ne? Also das Mannigfaltige wird durch die Anschauung gegeben, dann haben wir die unmittelbare Synthesis der Einbildungskraft, ne? Und jetzt wird diese Synthesis auf Begriffe gebracht, die diese Verbindung notwendig machen. Das sind die Kategorien des Verstandes. Ne? Und ganz drüber steht das, ich denke als solches. Das ist der eigentliche Einheitsgrund. So wie wir vorher beim Zählen gesagt haben, die Dekadik ist das Prinzip, aus dem die Einheit kommt. Ne? Können wir jetzt in der transzendentalen Logik sagen, was hier aber noch nicht so deutlich hervorgehoben wird, die oberste Einheit ist das Ich-Denke-Selbst. Ne? Oder die transzendentale Apperzeption, wie es in der, vor allem in der Deduktion, transzendentalen Deduktion in A heißen wird. Ne? Also diese Ebenen, Anschauung, Einbildungskraft, Verstand. Ja? Die wirken hier zusammen. Und jetzt kommt die eigentliche Überleitung von der Tafel der Urteile zur Tafel der Kategorien. Ne? Nach dieser Unterscheidung zwischen formaler Logik und transzendentaler Logik. Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urteile Einheit gibt, Tafel der Urteile, ne? Also Funktion des Verstandes, eine Tätigkeit, Handlung des Verstandes, eine Einheit zwischen Begriffen herzustellen, in diesen 12 Formen. Ja? Dieselbe Funktion, die gibt auch der bloßen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche allgemein ausgedrückt der reine Verstandesbegriff heißt. Also einfach dieselbe Tätigkeit, die wir jetzt formal gefunden haben in der Form der Urteile, ja? Diese selbe Tätigkeit vollzieht der Verstand jetzt transzendental gesehen an der Synthesis, die ihm schon die Anschauungsformen aufbereitet hat. Und dadurch kriegt er Bezug auf einen Gegenstand. Er ist nicht mehr bloß tätig an Begriffen für sich allein, die leer wären, die bloße Form enthalten, sondern er bezieht sich auf etwas. Wie wir vorher gehört haben, dass die Ästhetik einen Stoff anbietet, darbietet, den reinen Verstandesbegriff. Und die Tätigkeit, die haben wir ja gefunden in den Urteilstafeln, welche Funktionen der Verstand hier ausübt. Und genau diese Funktionen übt er jetzt aus in Bezug auf die Synthesis, die die Einbildungskraft in der Anschauung vollzogen hat. Und dann noch einmal, derselbe Verstand also, Und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in Begriffen vermittels der analytischen Einheit die logische Form eines Urteils zustande brachte, bringt auch vermittels der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in der Anschauung überhaupt in seine Vorstellung einen transzendentalen Inhalt. Deswegen sie reine Verstandesbegriffe heißen, die a priori auf Objekte gehen, welches die allgemeine Logik nicht leisten kann. Also jetzt haben wir einen Bezug auf Gegenstände. Weil diese Tätigkeit des Verstandes nicht in der bloßen Form bleibt, sondern auf das Gegebene, Anschauliche bezogen wird. Und zwar a priori auf das, worin alles gegeben werden muss, nämlich die Anschauungsformen von Raum und Zeit. Auf solche Weise entspringen gerade so viele reine Verstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt gehen, als es in der vorigen Tafel logische Funktionen in allen möglichen Urteilen gab. Und jetzt haben wir dann die Kategorientafel. Haben wir wieder Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Das bleibt ganz gleich. Und die Einteilung lautet dann ein bisschen anders natürlich, weil jetzt geht es ja um Erfahrungserkenntnis. Die Einteilung lautet dann bei der Quantität Einheit, Vielheit, Allheit. Wieder oft herumgerätselt worden, zuerst die allgemeinen Urteile zuerst, warum man hier jetzt mit der Einheit beginnt und nachher die Allheit erst als Letztes. Aber es ist völlig klar, dass es ja hier um was anderes geht. Wir können ja nicht mit der Allheit der Erfahrung beginnen, sondern in der Erfahrung haben wir mal einzelne Gegenstände. Die Einzelheit ist das, was zugrunde liegt, wovon wir ausgehen müssen. Und dann können wir viele Gegenstände heranziehen und dann können wir möglichst, oder können eine Gruppe zusammenfassen zu allen. Also die Einheit einer Vielheit ist dann die Allheit einer bestimmten Sphäre von Inhalten. Und die Qualität lautet jetzt eben nicht mehr bejahend, verneinend und unendliche Urteile, sondern bejahend entspricht Realität, dass wir überhaupt ein Material der Empfindung in uns haben. Und Negation ist das zweite, Realität, Negation, dass wir also in bestimmter Hinsicht kein Material haben, dass wir sinnlich gerade nichts wahrnehmen, wenn es finster ist, dass man nichts hört. Und das dritte, die Limitation. Die Einschränkung. Dass wir in bestimmter Weise etwas haben, nicht graduell so stark, das kann jede Empfindung kann stärker oder schwächer sein. Und die Realität, eingeschränkt durch die Negation, ergibt dann bestimmten jeweils vorliegenden Grad von Empfindung. Und das kann immer schwächer werden, dann empfindet man gar nichts mehr. Wenn es jetzt immer dunkler wird, dann sehen Sie zum Schluss gar nichts mehr. Und so kann das mit jedem Sinneseindruck passieren. Und jeder hat dann einen bestimmten Grad, das heißt, er hat eine Kombination von Realität und Negation. Die Relation selber lautet jetzt, und da geht es jetzt nicht mehr bloß um das Anschauliche, vorher haben wir bei der Quantität und Qualität, könnte man sagen, das ist immer noch das äußerlich Anschauliche an den Erscheinungen, sondern es geht jetzt um das, was diesen Erscheinungen zugrunde liegt. Dass diese Erscheinungen der Quantität und Qualität nach, also was wir an Eigenschaften anschaulich jetzt denken können, die Anschauungen auf Begriffe gebracht, das bezieht sich auf den Gegenstand selbst. Und daher ist die Relation eingeteilt in, hier heißt es Inhärenz und Subsistenz, das heißt also Substanz und Akzident. Oder eigentlich umgekehrt, Akzident et Substanz, ihr müsst es eigentlich heißen. Die Inhärenz, das heißt, etwas ist Eigenschaft, das ist inhärent einem Gegenstand. Und das, was subsistiert, was zugrunde liegt, ist die Substanz selber, der Gegenstand als solcher. Also wir haben zuerst bei Quantität und Qualität haben wir nur die Eigenschaften und jetzt haben wir die Eigenschaften in Bezug auf einen Gegenstand. Darum hier auch eine Relation angegeben, also immer zwei Seiten angegeben. Das nächste ist dann Kausalität und Dependenz. Also damit ist gemeint, das eine ist Ursache, das andere ist davon abhängige Wirkung. Und also Ursache, Wirkung steht immer noch dabei. Und dann schließlich die Gemeinschaft. Und das meint die Wechselwirkung vom Gegenstand. Also bei der Kausalität geht es darum, dass eine Substanz auf die Akzidenzien einer anderen Substanz einwirkt Und bei der Wechselwirkung geht es darum, dass auch die andere Substanz zurückwirkt auf die erste Substanz. Ja? Also jeweils auf den zugrunde liegenden Gegenstand, und der ist immer mit eingeschlossen. Ja? Kausalität ist also eine notwendige Verbindung zwischen aufeinanderfolgenden Ereignissen. Das in der Anschauung würde man nur sagen, eins folgt dem anderen, ne? Aber wenn wir es notwendig machen, dann muss das andere auf das eine folgen, weil es eine Wirkung davon ist. Ne? Und in der Wechselwirkung wird eben der Zusammenhang zwischen den Substanzen selber mit einbezogen. Dann haben wir noch die Modalität, und das ist eher so ein Maßstab wieder, an dem man die Erkenntnisse messen kann, ne? Und die bezieht sich genauso wie bei den Urteilen zurück auf die drei anderen, die wir schon vorher hatten. Da haben wir zuerst Möglichkeit, gegenübergestellt Unmöglichkeit. Ne? Da kann man also sagen, was prinzipiell diesen Formen der Erkenntnis entspricht, ist möglich. Ne? Wenn es denen nicht entspricht, dann kann man es überhaupt in der Erfahrung nicht finden, dann können wir es gleich als unmöglich erklären. Ne? Das zweite ist dann Dasein und Nichtsein. Also man könnte auch sagen Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Ne? Das ist bezogen auf die Wahrnehmung. Wenn wir es wahrnehmen, dann ist es nicht nur möglich, sondern haben wir es faktisch bei uns. Ja? Dann ist es eben da. Oder wir finden es in der Wahrnehmung nirgends, dann ist es eben weiterhin nur möglich, aber es existiert nicht wirklich. Ja? Oder für uns zumindest nicht. Und schließlich Notwendigkeit und Zufälligkeit. Ja? Wenn wir es in den Gesamtzusammenhang der Erfahrung nach Begriffen einordnen können, wenn es notwendig daraus folgt, ne, dann ist es schon geordnet, dann ist es nicht mehr zufällig, dann ist es abgeleitet von anderem her, dann ist es also eine systematische Erkenntnis der Erfahrung. Oder wenn es nicht in diese Systematik hineinpasst, dann tritt es nur zufällig auf. Ne? Dann wissen wir nicht, nach welcher Regel es auftritt. Ne? Also hier haben wir jeweils Relationen in der Relation und in der Modalität. Und die Einteilung, die hier nicht steht, die ich Ihnen aber gleich dazu sage, in zwei Gruppen ergibt sich auch aus dem bisher Gesagten. Ne? Die ersten beiden, Quantität und Qualität, werden von Kant zusammengefasst als mathematische Kategorie. Ne? Da geht es um die äußere Erscheinung der Gegenstände, die wird auf Begriffe gebracht. Begriff der Größe, ne, sagt aus, dass überhaupt alles, was in Raum und Zeit ausgedehnt da ist, auch mathematisiert werden kann. Ne. Das kann gemessen werden. Die Ausdehnung im Raum und die Kräfte, die hier spielen und so weiter, die Auswirkungen, das kann mathematisch erfasst werden. Und der Qualität nach, unser Grad der Empfindung, kann auch mathematisch verglichen werden. Ne. Das eine ist intensiver als das andere, es kann gemessen werden, wie viel Kerzenhelligkeit in der Sonne zum Beispiel enthalten ist. Ne? Also man kann das auch mathematisch formulieren, daher diese beiden Begriffe zusammen, oder die beiden Begriffsgruppen zusammen, als mathematische Kategorien. Ne? Bei den eigentlichen Naturgesetzen, das ist dann eben Substanz, Kausalität und Wechselwirkung, da geht es dann schon um das Kräftespiel der Gegenstände untereinander. Nicht mehr bloß um die äußere Beobachtung. Ja? Also dieses Kräftespiel wird dann mit einbezogen, und das heißt, es geht hier um die Dynamik der Gegenstände. Ja? Und ebenso in der Modalität wird das Kräftespiel eigentlich unsere Erkenntnis, unseres Erkenntnisvermögens selber mit einbezogen. Ja? Ob etwas nur gedacht ist oder ob es auch in der Wahrnehmung aufscheint oder ob es beides kombiniert und die Wahrnehmung in einen Denkzusammenhang einordnet. Ja? Also diese Tätigkeit des Erkennens selber wird mit einbezogen und daher heißen diese beiden Kategorien, Relation und Modalität, zusammen die dynamischen Kategorien. Ja? Also wir haben die mathematische Gruppe aus Quantität und Qualität und wir haben die dynamische Gruppe aus Relation und Modalität. Das ist dann auch später für Kant immer wieder sehr, sehr ordnend für seine Gedanken. Er hat auch bei den Antinomien teilt das ein und hat dann jeweils verschiedene Lösungen, ob das jetzt die mathematischen Antinomien sind oder die dynamischen Antinomien. die verweisen auf eine andere Art von Lösung. Ja, gut, das war jetzt die metaphysische Deduktion abgeschlossen. Ja, also Sie sehen, über die Urteilsformen, die eine Tätigkeit des Verstandes ausdrücken, macht Kant den Schritt weiter zu den Kategorien. Und ich habe es Ihnen am Text genau gezeigt, wie er diesen Übergang gestaltet. Das nächste, was jetzt ansteht, ist die Rechtfertigung dieser Kategorien, dass sie überhaupt verwendet werden müssen und wie sie verwendet werden sollen. Ja? Welche Art von Erkenntnisse aus ihnen resultiert, ne? Und wie sie zu dieser Erkenntnis notwendig herangezogen werden müssen. Und das ist jetzt nicht mehr die metaphysische Deduktion, sondern die transzendentale Deduktion. Ne? Aber die bringe ich nächstes Mal. Es ist schon, glaube ich, sehr viel Stoff für heute gewesen. Danke.